Wenn Menschen zum erhabenen Buddha gegangen sind, dann hat er, bevor er begonnen hat, die wichtigen Bestandteile der Lehre darzulegen, hat er immer sich vergewissert, dass den jeweiligen Menschen, die da sind, die Grundlagen bekannt sind und bewusst sind. Und die Grundlagen sind beispielsweise die fünf Ethikregeln. Weil die fünf Ethikregeln für unsere Meditation enorm wichtig sind. Wenn wir die nicht einhalten, dann können wir nicht meditieren. Dann haben wir keinen Erfolg in der Meditation. Und die erste Ethikregel lautet, ich übe mich darin, keinem Lebewesen Leid zuzufügen. Die zweite, ich übe mich darin, nichts zu nehmen, was nicht gegeben wurde. Die dritte, ich übe mich darin, sexuell mich korrekt zu verhalten. Die vierte, ich übe mich in der rechten Rede. Und die fünfte, ich übe mich darin, keinen Alkohol, keinen Drogen und keine Psychopharmaka zu mir zu nehmen. Keinem Lebewesen Leid zuzufügen, das geht natürlich weit, weit über das Töten hinaus. Und das nimmt immer weitere Formen an. Je länger wir üben, je tiefer wir kommen in dieser Übung, desto mehr merken wir, wenn ich so spreche zu diesem Menschen, dann füge ich ihm Leid zu, dann höre ich auf, so mit ihm zu sprechen. Oder dies zu tun, dann füge ich ihm Leid zu, das zu tun, füge ich ihm Leid zu. Aber dieses Bewusstsein, diese Sensibilität, das entwickelt sich erst über die Zeit. Zuerst müssen wir wirklich mal uns ans Grobe halten und sagen, ich übe mich darin, nicht zu töten. Und hier ist das wunderbar, in Thailand. Jetzt, gerade um diese Zeit, ungefähr in 3/4 Stunden, beginnt die Mückenzeit. Und die Mücken, was ist das Wesen einer Mücke? Das Wesen einer Mücke ist summ, 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 stech, 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 saug, saug, saug. Also wird sie dich stechen und sie wird Blut saugen. Und es besteht kein Recht auf Töten dieser Mücke. Wenn du diese Mücke erschlägst, dann verstößt du gegen die erste Sila. Und vielleicht ist das als Reflex da. Du bist dir gar nicht bewusst. Da macht's Klatsch und erst dann merkst du, oh, nicht gut. Verstoß gegen die erste Sila. Und dann untersuchst du, wie konnte es kommen, dass ich dagegen verstoßen habe. Dann merkst du, aha, okay, also ich werde mich weiterhin üben. Und irgendwann kannst du die Hand gerade noch stoppen, bevor sie auf deinen Oberarm schlägt und die Mücke tot ist. Und irgendwann kannst du die Hand stoppen, wenn sie am Schwung holen ist. Und irgendwann stoppst du die Hand, gerade im Augenblick, als sie beginnt sich zu bewegen. Und irgendwann bewegt sich die Hand gar nicht mehr. Dann bist du dir ganz klar bewusst, da ist eine Mücke, die sticht, die saugt, die hat fertig gesaugt, sie fliegt weg. Und die Begründungen, die wir Menschen haben, ja, ich musste sie töten, weil ich will keine Malaria, ich will kein Denguefieber, das ist alles Quatsch. Schweizerdeutschen, da sagen wir Quatsch mit Soße. Warum ist das Quatsch? Weil wir Kama Vipaka haben und aufgrund von Kama Vipaka bekommen wir Malaria oder wir bekommen es nicht. Nicht aufgrund der Mücke, sondern aufgrund von Kama Vipaka. Malaria ist so eine grobe Krankheit, dass ist an Kama Vipaka gekoppelt. Und nur weil jemand uns beschimpft, haben wir kein Recht, diesen zu beschimpfen. Das gibt uns kein Recht. Sondern wir nehmen uns einfach das Recht. Du hast mich beschimpft, dann beschimpfe ich dich auch. Und jetzt siehst du, alleine die 5 Tugendregeln einzuhalten, bedeutet, ich stelle mich gegen den Rest der Menschen. Weil der Rest der Menschen nimmt sich eben das Recht heraus und schlägt Mücken tot. Und der Hund des Nachbarn, der die ganze Nacht bellt, der wird vergiftet. Und so weiter und so fort. Und durch das sich entgegenstellen wirst du auch auf Widerstände stoßen. In dir selber und auch Widerstände von außen. Ich denke nur da zurück in meine Zeit, wo ich bei der Armee gearbeitet habe. Wir hatten sehr viele Aperitive. Auf Deutsch heißt das, glaube ich, Umtrunk. Und da wird aus Tradition Weißwein, Rotwein gereicht. Und wenn man da hingeht und sagt, ich möchte ein Wasser, dann schauen in einem alle schief an. Weil man wagt sich, mit der Tradition zu brechen. Dieser Gruppendruck, der kann enorm hoch sein. Und wir müssen uns in solchen Momenten halt immer wieder bewusst werden, wenn ich mal nur, und ich sage das wirklich, betone das nur, mal nur 1000 Leben anschauen. Über 1000 Leben, was wir da alles schon getan haben, in welchen Daseinsbereichen wir schon waren, dann überlegen wir uns in dieser Stunde jetzt, wo wir diesen Umtrunk haben, spielt es eigentlich keine Rolle, wenn diese Leute, die hier sind, mich als verrückt erklären. Weil das sind eine Stunde, 60 Minuten im Verhältnis zu 1000 Leben. Mich interessiert nicht, was ihr von mir denkt. Ich will jetzt endlich mal ein Leben führen, welches Sinn macht. Ich gebe diesem Leben den Sinn, im Geistigen zu arbeiten, an meinem Geist zu arbeiten. Warum am Geist arbeiten? Weil es ist das, was weitergeht, von Leben zu Leben. Und dieser Körper und jeglicher Spaß, den wir haben durch Alkoholkonsum und so, das bleibt liegen. Am Ende des Lebens bleibt der Körper da, der Geist geht weg. Und der Körper, der nicht verbrannt wird, der zerfällt in seine Einzelteile. Es kommen Würmer von außen und Würmer von innen und fressen ihn auf. Und dann bleiben noch die Knochen da und auch die, über die Zeit, zerfällt der Knochen und dann ist gar nichts mehr da. Die 4 Elemente des Körpers gehen zurück zu den 4 Ursprungselementen. Die Luft zur Luft, das Wasser zu Wasser, Feuer zu Feuer und Erde zu Erde. Und dann ist nichts mehr da von diesem Körper. Und das, was weitergeht, um das kümmern wir uns nicht. Und deshalb hat der erhabene Buddha gesagt, 5 Tugendregeln. Wer die einhält, der hat die Berechtigung, wieder im menschlichen Daseinsbereich geboren zu werden. Das hat er klar und deutlich erkannt. Wohlverstanden, der erhabene Buddha hat es nicht erfunden, sondern er hat dieses Gesetz erkannt. Und hat es uns weitergegeben. Er hat es uns dagelassen. Und wenn wir in himmlische Daseinsbereiche wollen, dann müssen wir die 5 Tugendregeln plus einhalten. Und das Plus, das ist dann auch wichtig wieder für die Meditation. Das ist so eine Gruppe, die kann man umschreiben als Anstand, Respekt, Kritiklosigkeit. Ja, wenn wir zurückschauen nach Europa 1968, eine ganz große Revolution, die damals eigentlich ganz klein war, so wie ich das als einjähriges Kind mitbekommen habe, aber enormen Einfluss hat bis in die heutige Zeit. Weil wir haben damals uns entschieden, alles was gut ist, wegzuwerfen. Anstand, Tugend, Moral, Respekt, alles weg. Wir haben uns entschieden, ich bin wichtig. Und alles dreht sich um mich. Und alles muss sich um mich drehen. Nicht der andere ist wichtig, sondern ich bin wichtig. Und wenn wir in der Meditation Fortschritt erzielen wollen, dann müssen wir uns diese Dinge wieder aneignen. Uns darin üben, anständig zu werden, respektvoll zu werden, auf andere zu achten, mit anderen respektvoll umgehen, nicht Kritik üben. Und dann gibt es die Gruppe der Großzügigkeit und Dankbarkeit. Auch etwas, was wir abgeschafft haben im Westen. Wir sind nicht dankbar, es ist alles selbstverständlich. Also, ich weiß nicht, ob es ein Menschenrecht auf Arbeit gibt, aber es gibt sicherlich die Forderung, dass das ein Menschenrecht wird. Aber ich würde sagen, wir würden besser Menschenpflichten aufstellen anstatt Menschenrechte. Die Menschenpflicht auf Dankbarkeit, dass uns irgendjemand Arbeit gibt. Haben wir eigentlich schon einem unserer Chefs jemals gesagt, danke, dass ich bei Ihnen arbeiten darf? Vater und Mutter, danke, dass ihr mich großgezogen habt. Ihnen alle Fehler nachzusehen, weil sie sind nicht perfekt, genauso wie ich nicht perfekt bin. Niemand ist perfekt, bis auf den Arahat. Und von denen gibt es so wenige, dass man sagen kann, niemand ist perfekt. Und weil alle nicht perfekt sind, können wir uns ja gegenseitig die Nicht-Perfektion nicht vorwerfen, sondern wir können verzeihen und sagen, verzeiht mir, liebe Mitmenschen, dass ich nicht perfekt bin, so wie ich euch das nachsehe, nicht kritisiere. So wunderbar hier in Thailand, hier wird man nicht kritisiert. Solange ein Mönch die groben Regeln einhält, wird er nicht kritisiert. Du machst dies falsch, du machst das falsch, nicht, nein. Sondern man gibt jedem Mönchen hier die Zeit, sich zu entwickeln, zu merken, oh, das, was ich die letzten 2 Jahre getan habe, war ein Fehler, ich unterlasse das jetzt. Und so lebt die ganze thailändische Gesellschaft. Andere nicht zu kritisieren. Das ist hier, christlich ausgedrückt, eine Todsünde. Und es kann zum Tode führen, andere zu kritisieren. Ungefragt. Wenn natürlich jemand kommt und sagt, sei mein Lehrer, sag mir, was ich tun soll. Dann wird Kritik geübt, aber dann ist sie willkommen und dann wird auch die Kritik in einer Art und Weise geübt, die dem anderen Menschen hilft. Die Kritik des Westens, auch der westlichen Buddhisten, die mich erreichen, dienen nur dazu da, ich kritisiere dich, damit ich mich gut fühle, damit ich besser bin als du. Ja, auf solche Kritik kann ich verzichten, die bringt mich nicht weiter. Und diejenigen könnten auch darauf verzichten. Und wären sie so gute Buddhisten, dann würden sie doch ihre E-Mails mal abchecken, ob sie gegen eine der 5 Silas verstoßt. Und dann würden sie rechte Rede sagen, oh, ich verstoße ja gegen die rechte Rede. und werfe dem Mönch vor, er verstößt gegen 227, eine der 227 Regeln. Aber so weit denken wir Leute nicht. Wir sind da wirklich grenzenlos dumm, so wie es Einstein gesagt hat. Die Dummheit der Menschheit ist grenzenlos. Und ich stelle das jeden Tag bei mir fest. Da ist so viel Dummheit. So unglaublich viel Dummheit. Und wenn ich sagen würde, Intelligenz, die einzige Intelligenz ist die, dass ich langsam eine riesengroße Liste habe von Dingen, die ich nicht weiß. Das ist meine Intelligenz, die ich besitze. Obwohl eigentlich mein Intelligenzquotienten gar nicht mal so schlecht wäre. Aber mit dem IQ können wir im Geistestraining nichts anfangen. Das bringt gar nichts. Alles, was wir weltlich gelernt haben, bringt hier nichts. Außer wir haben Großzügigkeit, Dankbarkeit, Anstand, Respekt schon praktiziert, dann bringt's etwas. Und warum ist das so wichtig? Weil ich muss meine Fehler akzeptieren. Ich muss sie respektieren und ich muss mir gegenüber mit Anstand umgehen. Wenn ich sehe, oh, heiliges Kanonenrohr, da ist aber noch eine Menge Dreck in meinem Herzen drin. Da darf ich nicht in diese Extreme hinausgehen, nicht akzeptieren, nicht respektieren, verleugnen oder sich selber bestrafen, mit sich selber schimpfen. So wie ich mit dir umgehe, so gehe ich mit mir um. Wenn ich dich akzeptiere, dann kann ich mich auch akzeptieren. Wenn ich deine Gier akzeptiere, dann kann ich meine auch akzeptieren. Wenn ich meinen Hass akzeptieren kann, dann kann ich auch deinen Hass akzeptieren. Weiter hat dann der Buddha über die verschiedenen Daseinsbereiche gesprochen. Wiedergeburt in den verschiedenen Daseinsbereichen. Es gibt also, grob kann man einteilen, den unteren Daseinsbereich, den menschlichen Bereich und den oberen. Unteren, es sind vier, es ist Hölle, Dämonenreich, Geisterreich, Tierreich. Dann kommt der menschliche Bereich. Und über uns sind 26 himmlische Bereiche. Die nächsten, uns am nächsten liegende Bereiche sind jene, wo himmlische Wesen noch auf dieser Erde leben, noch erdgebunden sind. Und im Deutschen würden wir diese Wesen als Feen und Elfen bezeichnen. Und dann gibt es andere himmlische Daseinsbereiche, die sind nicht an diese Erde gekoppelt. Die haben mit dieser Erde nichts zu tun, das sind wirklich ganz andere Dimensionen. Wiedergeburt in diesen verschiedenen Daseinsbereiche aufgrund von dem, was wir tun. Das, was wir tun, hat Auswirkungen auf die Wiedergeburt. Mai mi. Und schon sind wir bei Kamma und Vipaka. Und das ist zu Beginn ein ganz einfaches Thema. Was du säst, das wirst du ernten. Oder was du nicht willst, dass dir man tut, das füge auch niemand anderen zu. Denn alles, was dir zugefügt wird, hast du anderen angetan. Das ist so die Kurzform. Und wenn man dann in die Tiefe geht, dann merkt man, dieses Kamma Vipaka ist so breit und so tief, das habe ich mir sagen lassen, anscheinend noch nicht mal jeder Arahat, noch nicht mal jeder vollkommen Befreite, vollkommen Erwachte hat die Möglichkeit, Kamavibhaka in all seinen Facetten zu erkennen. Aber beginnen tun wir mal mit den Grundlagen und gehen dann in die Tiefe rein. Kamma ist das Pali-Wort für Handlung oder für Tat. Und aus jeder Handlung erwächst eine Frucht. Und die Frucht nennt man Vipaka. Es gibt vier Arten von Kamma. Das Gute, das Schlechte, das Gemischte und das Heilsame. Das Gute führt zu guten Resultaten, das Schlechte zu schlechten Resultaten, das Gemischte zu gemischten Resultaten und das Heilsame zu heilsamen Resultaten. Und diese Resultate sind zeitgebunden. Die einen Resultate kommen früher und die anderen Resultate kommen später. Und es wird verglichen damit, wie wenn man einen Obstbaum pflanzt, dann geht es 7 Jahre, trägt er keine Früchte, ab dem 8. Jahr aber trägt er dann jedes Jahr Früchte. Es gibt also Kamma, welches lange Zeit braucht, um zu reifen, aber wenn es dann mal Früchte trägt, dann kommt es immer wieder. Und da wir Menschen nur auf dieses eine Leben fokussiert sind, besteht die Gefahr für die Buddhisten, dass wir einfach beginnen zu sagen, das, was in diesem Leben kommt, das habe ich in einem, im letzten, vergangenen Leben alles erwirkt. Und das, was ich jetzt alles erwirke, kommt dann im nächsten Leben. Und das stimmt nicht. Das eine kommt sofort, schon in diesem Leben. Das andere kommt im nächsten Leben und weiteres kommt im späteren Leben. Kamma gibt es 3 verschiedene. Es gibt das gedankliche Kamma, das sprachliche Kamma und das körperliche Kamma. Das gedankliche Kamma kommt als Gedanke zurück, das sprachliche als Sprache. Und das Körperliche als körperlich. Also wenn ich gut denke, dann kommen gute Gedanken zu mir zurück. Wenn ich gut spreche, kommen gute Sprache zu mir zurück. Und wenn ich gut handle mit dem Körper, kommen gute körperliche Handlungen zu mir zurück. Und jetzt kann man das in verschiedene Bereiche sehen. Gute körperliche Handlung ist beispielsweise, jemanden, der traurig ist, in den Arm zu nehmen. Und dann weiß ich, wenn ich dann später mal traurig bin, dann wird mich jemand in den Arm nehmen. Aber es geht viel tiefer. Wenn ich mit meinem Körper diene, dann bekomme ich in einem späteren Leben einen schönen Körper. Und wenn ich Hass in meinem Herzen kultiviere und diesen Hass auslebe, dann werde ich hässlich. Die deutsche Sprache ist so weise. Wir Deutschsprachigen sind nicht weise, wir bedienen uns der Sprache nicht, aber die Sprache ist weise. Hass und hässlich ist das gleiche Wort, also gleicher Wortstamm. Hass und hässlich. Aus Hass wird hässlich. Interessant. Also, wenn ich jetzt Hass in meinem Herzen kultiviere, dann hat das eben verschiedene Resultate. Resultat von Hass ist Hölle. Und komme ich dann aus der Hölle wieder mal in ein menschliches Leben hoch, dann werde ich hässlich, hässliche Gestalt. Und so könnten wir in viele, viele Details gehen. Kamavipaka kann man nicht austricksen. Gedacht ist gedacht, gesagt ist gesagt, getan ist getan. Und das kann man nicht reinwaschen. Also das, was vor ein paar hundert Jahren da die katholische Kirche gemacht hat, der Ablasshandel, das funktioniert nicht. Was ich aber tun kann ist, ich kann neben einer schlechten Tat sehr viele gute Taten machen. Und jetzt schauen wir in unser derzeitiges Leben. Was ist angenehmer, wenn ich 7 Tage pro Woche, wenn ich 6 Tage Gutes habe und 1 Tag ist schlecht, ist das besser, als wenn es umgekehrt wäre, 6 Tage schlecht und 1 Tag gut? Und jetzt können wir solche Überlegungen in unser Leben mit einbeziehen. Wie großzügig sind wir? Einmal pro Jahr spenden wir 50 Euro an irgendeine Organisation. Dann bedeutet das in späteren Leben, wir werden einmal pro Jahr 50 Euro bekommen. 3-mal pro Jahr laden wir Freunde zum Essen ein, dann bedeutet das, in späteren Leben werden wir 3-mal pro Jahr Essen bekommen. So. Und jetzt sieht man doch auf dieser Welt, da gibt es Menschen, die haben kein Essen, die bekommen 3-mal pro Jahr Essen. Und sonst hungern sie. Und damit sie nicht verhungern, müssen sie gegen die 5 Sila verstoßen. Und die sind so in einer Zwickmühle drin, in einer Spirale, die führt nach unten. Und von unten kommen sie hoch und haben zu wenig gutes Karma, dass sie wirklich mal hier bleiben könnten. Dann machen sie sofort wieder, verstoßen sie gegen die 5 Sila und zack, runter. Und deshalb müssen wir wirklich jede Chance, und pro Tag haben wir viele Chancen, jede Chance, wo wir Gutes tun können, müssen wir nutzen. Und jede Chance, die sich bietet, endlich mit dem Schlechten aufzuhören, die müssen wir nutzen. Und wenn wir die nicht nutzen, dann laufen wir wirklich Gefahr, abzurutschen und für eine ganz, ganz lange Zeit nicht mehr hochzukommen. Aber wenn wir ins Tierreich schauen, es gab jedenfalls in der Zeit, in der ich noch diese Zeitschrift gelesen habe, gab es in der Schweiz eine Zeitschrift, die hat in jeder Ausgabe ein Interview drin und in jedem Interview haben sie gefragt, als welches Tier willst du wiedergeboren werden? Und alle Interviewte haben geantwortet. Die einen haben gesagt, als Hund, als Vogel, als Delfin, als Panther, als Tiger. Ja, jetzt stell dir vor, du bist Tiger. Wenn du Glück hast, dann wirst du als Tiger im Zoo geboren und stirbst in diesem Zoo als Tiger. Dann hast du Glück gehabt. Weil im Zoo brauchst du nicht zu töten, da kommt das Fleisch schon tot angeliefert. So ein Tiger hat die Chance, in einem weiteren Leben als Mensch geboren zu werden, weil er nicht tötet. Wirst du aber als Tiger in Thailand geboren, irgendwo in Kanchanaburi, im Wald, dann musst du töten, sonst verhungerst du. Ha? Und jetzt schaust du mal die dummen Menschen an, die sagen, Tierschutz, Tierschutz, wir müssen alle Tiere wieder freilassen, in die Natur freilassen. Was machen die dummen Menschen? Die schicken die Löwen und die Tiger wieder raus in ihr Leben, wo sie töten müssen. Und wir sind so stolz, dass wir so kluge Menschen sind und Tiere schützen. Und dabei merken wir gar nicht, dass wir Tiere nicht beschützen. und dann selber noch für uns selber sehr viel Schlechtes kann man machen, welches uns in untere Daseinsbereiche führt. Also töten geht nicht, töten geht auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auch geht töten nicht, weil wir Hunger haben. Geht einfach nicht. Ein Mönch, der macht mir jedes Mal unglaublich Eindruck, wenn er über die Metzger spricht. Er meint die Schlachter. Heute ist das ja, sind getrennte Berufe. Der Metzger ist derjenige, der das schon tote Fleisch zurechtschneidet, portioniert und dann verkauft an der Theke. Und der Schlachter ist der, der die Tiere tötet. Und er sagt, wenn du die alten Schlachter anschaust, die sehen schon so aus, wie ihre nächste Wiedergeburt sein wird. Und das stimmt zu 100%. Ja? Das kann ich wirklich so bestätigen. Einer, der viele Schweine tötet in seinem Leben, der wird als Schwein wiedergeboren. Und der sieht schon am Ende seines Lebens wie ein Schwein aus. Also wir wissen gar nicht, wie gefährlich wir leben. Aber eigentlich hat es der erhabene Buddha gesagt und für die Christen hat es der Jesus gesagt. Der Jesus hat irgendetwas gesagt vom die Masse geht durchs breite Tor in die Hölle oder ins Verderbnis, irgend so etwas. Nur wenige gehen in den Himmel. Und der erhabene Buddha hat es ganz konkret gesagt, weil er wurde gefragt, wieso das Verhältnis ist. Und er hat gesagt, siehst du Ananda, Ananda, der ehrwürdige Ananda war sein Diener. Siehst du Ananda dort drüben den Ochsen? Der hat zwei Hörner, das sind die, die in den Himmel gehen oder Nirvana erreichen. Und das Fell, alle Haare des Felles sind die, die in die Hölle gehen, in die unteren Daseinsbereiche. Und je mehr ich da die Leute da draußen beobachte, zum Teil auch Mönche, kann ich das absolut nachvollziehen. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ein junger Mönch hat mir da in einem anderen Kloster gesagt, der hat ordiniert und dann kümmern sich die älteren Mönche um die jüngeren Mönche und gesagt, das solltest du nicht tun, das ist nicht gut. Und irgendwann am zweiten Tag sagt er mir, du brauchst mir gar nichts zu sagen, was gut und was schlecht ist. Ich bin jetzt Mönch, ich werde im Himmel wiedergeboren. Da habe ich gesagt, ja, du hast eine komische Auffassung von Kamavipaka. Weil wenn du als Mönch Schlechtes tust, dann wirst du nicht im Himmel geboren, sondern in der Hölle, in der Mönchshölle. Nein, das stimmt nicht. Ich werde auf, egal was ich tue, ich werde im Himmel geboren. Und nach diesem Gespräch habe ich ihm nie wieder etwas gesagt. Es hat gar keinen Sinn. Sein Glaube ist stärker als das, was ich ihm sage. Ja, und der hat dann auch für, wie lange war er Mönch? 9 Monate, der hat seine Hölle vorbereitet. Und nochmal, wir können keine einzige schlechte Tat auslöschen. Die gute Nachricht ist, dass die guten Taten auch nicht ausgelöscht werden. Sondern was wir tun können, ist aus den schlechten Resultaten heraus wachsen, Wachstum stattfinden lassen, so dass nur noch Gutes entsteht. Wobei nur noch Gutes, das ist ganz, die Trauben hängen ganz hoch am Baum. Wir sind Menschen und wir haben Gier und Hass in unserem Herzen. Jeder Mensch, der geboren wird, alle Wesen, die geboren werden, werden geboren, weil sie Gier und Hass in ihrem Herzen haben. Das ist die Quelle von Geburt, Gier und Hass. Nicht der Sex von Vater und Mutter, sondern Gier und Hass sind verantwortlich, dass wir wiedergeboren wurden. Der erhabene Buddha hatte bei Geburt Gier und Hass in seinem Herzen. In der gleichen Art und Weise wie du und wie ich. Und wie der Papst und wie der Imam und wie der Arahat. Und deshalb tun wir dumme Dinge. Wir tun schlechte Dinge. Auch wenn wir das nicht unbedingt wollen, wir tun es halt trotzdem. Warum? Weil uns das Gewahrsein fehlt. Das müssen wir schulen. Sati schulen. Sati und ein ruhiger Geist sind ganz wichtige Bestandteile, die wir brauchen, um uns gewahr zu sein, was da abgeht. Und um noch rechtzeitig die Handlungen zu stoppen. Die schlechten Gedanken durch gute Gedanken ersetzen, bevor sie gedacht werden. Die schlechten Worte durch gute Worte ersetzen, bevor sie ausgesprochen werden. Die schlechten körperlichen Taten durch gute körperlichen Taten ersetzen, bevor sie getan werden. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier das untersuchen und untersuchen, und mit jeder Untersuchung beginnen wir mehr und mehr zu verstehen, wie zentral dieses Kamma Vipaka ist. Und Kamma Vipaka hat verschiedene zeitliche Abfolgen. Das eine habe ich schon erklärt. Jetzt komme ich auf das, was wir immer sofort überprüfen können. Und da musst du beginnen. Weil das ist das, was du jetzt sofort immer überprüfen kannst. Wenn immer du etwas denkst, sagst oder tust, kannst du in dein Herz schauen, was da für ein Gefühl drin ist. Wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, dann entstehen verschiedene Ringe. Und ich spreche jetzt vom ersten Ring, der entsteht in dem Augenblick, wo der Stein ins Wasser eintritt. Das ist das Gefühl im Herzen. Das ist das, was auf alle Fälle in diesem Leben schon auftritt. Hast du also dieses Gefühl im Herzen, das entweder gut oder schlecht ist. Und ist ein schlechtes Gefühl, dann denkst du schlecht oder du sprichst schlecht oder du tust schlecht mit dem Körper. Es ist unmöglich, dass du aus diesem schlechten Gefühl etwas Gutes tust. Und umgekehrt, wenn du etwas Schlechtes tust, dann entsteht ein schlechtes Gefühl im Herz. Und beim Guten ist es genau gleich. Aus einem guten Gefühl erwachsen gute Handlungen und aus einer guten Handlung erwächst gutes Gefühl. Es kann nur so gehen. Und das kannst du sofort überprüfen. Und da wirst du auch sehr schnell Gewissheit und Vertrauen in dieses Kamma-Vipaka-Gesetz erhalten, wenn du das so konsequent machst. Und es gibt kein einziges schlechtes Gefühl und auch kein einzig gutes Gefühl in einem Herzen, in meinem Herzen, welches von außen kommt. Sondern die Gefühle kommen alle von innen. Zweite edle Wahrheit des erhabenen Buddhas. Dukkha entsteht im eigenen Herzen aufgrund der Einstellung des eigenen Herzens. Und wir können deshalb die Verantwortung für unser Tun nicht abschieben und sagen, weil der amerikanische Präsident falsch handelt, bin ich auf ihn wütend. Nein. 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 Weil ich schlechtes Karma mache, ist da ein schlechtes Gefühl in meinem Herzen Und aus vielen schlechten Gefühlen entsteht Wut. Und Wut ist Hass. Und Hass ist eines von drei Kilesas, welches auszumerzen gilt. Das ist Gier, Hass und Verblendung. Gier und Hass sind verantwortlich dafür, dass wir wiedergeboren werden. Und Verblendung ist dafür verantwortlich, dass wir Gier und Hass nicht klar und deutlich als Gier und Hass identifizieren können. Und jetzt wird's interessant. Jetzt wird's nämlich sehr, jetzt gehen wir sehr, sehr in die Tiefe der buddhistischen Lehre. Da ist Gier und Hass. Und die Verblendung, die hat verschiedene Funktionen, aber eine Funktion ist, sie verpackt Gier und Hass in schönes Geschenkpapier. Und bindet natürlich ein rotes Mäschchen um dieses Geschenk herum. Und schreibt auf das Geschenk irgendetwas drauf, zum Beispiel Liebe. Und wir Menschen sind so dumm, und sagen, Liebe ist so etwas Gutes, so etwas Schönes, so etwas Wunderbares. Ja? Alle sprechen von Liebe. Es ist so faszinierend, diese Liebe, dass sogar Buddhisten von Liebe sprechen. Aber es sprechen nur Menschen und Mönche über Liebe, die dieses Geschenk noch nie ausgepackt haben. Die sich einfach damit begnügen, ein Paket, schön verpackt in Geschenkpapier, mit sich herumzutragen, wo Liebe draufsteht. Würden sie mal dieses Geschenk auspacken und reinsehen, was sie überhaupt da mit sich herumtragen, würden sie sehen, Liebe besteht aus weiten Teilen, aus Gier und Hass. Liebe ist nichts Echtes, Liebe ist eine Illusion, eine Täuschung. Und die Verblendung, die sehen wir nicht direkt, die sehen wir nur indirekt. Bis zum Zeitpunkt, wo wir Gier und Hass aus unserem Herzen komplett entfernt haben, dann sehen wir die Verblendung direkt. Dann eliminieren wir die Verblendung und dann bleibt noch die große Macht im Hintergrund, die es zu bekämpfen gilt. Und das ist, nennt man Avijja, die Unwissenheit. Und wenn die bekämpft ist, dann sind wir komplett frei, vollkommen erwacht aus diesem bösen Traum, den wir lieben und Leben nennen. Dabei gibt es gar kein Leben. Es gibt Geburt, es gibt Altern, es gibt Krankheit und es gibt Tod. Das ist das, was real ist und alles andere ist Illusion. Lassen wir es gut sein für heute.